Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Ja. Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben. Episode 168 steht an. Und es ist unglaublich. Ich gucke raus, es ist Winter, ich gucke nach gegenüber und mein Wohnzimmer ist renoviert und ich gucke mit dem Ofenrohr ins Nichts, weil ich nämlich gerade total leer in der Birne bin und mir eigentlich eine hübsche Begrüßung ausdenken wollte, aber es ist nichts daraus geworden. Also herzlich willkommen zum Literarischen Salon. Hier sind Karin Müller in Frankfurt und
Christian Müller, jetzt geht's weiter. Ja, also ich glaube, damit haben wir unserem diesjährigen Level schon mal wieder vorgegeben.
Ja, hallo Herr Müller.
Ja, hallo. Ja, nein, ich glaube, ich heiße eigentlich Raabe beim letzten Mal, wo ich in den Pass geguckt habe. Ja, aber weißt du, ich bin so froh, dass wir uns gegenseitig hören und das hier sogar aufnehmen können, weil das habt ihr natürlich nun, die ihr uns jetzt irgendwie zuhören müsst oder dürft oder wollt, ja, wieder mal nicht mitgekriegt. Es hat schon wieder 20 Anläufe gebraucht, bis wir auch nur irgendwie, jetzt beide zu hören sind.
Ja, und das ist ein bisschen schade, weil eigentlich hätte das heute eine Premium-Folge werden sollen. Oh. Vielleicht wird es ja auch noch eine, denn wir garantiert haben ein Premium-Interview. Es wird definitiv besser, sobald wir hier das Begrüßungselend abgeschlossen haben, wird es besser, denn das Interview haben wir schon vorab aufgenommen und das ist nun erwiesenermaßen sehr gut geworden, was wahrscheinlich eher an unserer Gästin liegt als an uns, muss man jetzt einfach mal auch so offen
eindeutig
sagen. Ach ja, naja.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Christian, was liegt an bei dir?
Das Übliche. Ich habe jetzt, das hast du ja noch nicht mitgekriegt und ihr da draußen auch noch nicht. Nur eine Person hat das mitgekriegt, nämlich die liebe Lilly oder Gundel. Denn ich habe ihr jetzt kürzlich geschrieben oder vielmehr den Link geschickt zu den knapp 6 Stunden Ordo Draconis 1 Hörbuch Grundfassung. Mit der Bitte, da mal kritisch drüber oder reinzuhören, mir dann zu sagen, ob wir das so veröffentlichen können. Und dann wärst als nächstes Jahr du dran.
Hoho, ja, oder ja. Mein Buch vielmehr.
Ja, ja, genau.
Ja,
ja. Ja, also hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass Gundel nicht allzu viel zu kritisieren hat. Und ich das dann einfach mal so noch vernünftig reingeschnitten und produziert kriege. Und denn wir wissen ja, dass also bei dem Dienstleister unseres Vertrauens geht das ja üblicherweise relativ schnell.
Ja, also dann kann es gut sein, dass es bald Drachen für die Öhrchen gibt.
Yay.
Gut, das ist wieder eine großartige Überleitung. Ja, also ich bin hier ehrlich gesagt, also die letzten Tage, um nicht zu sagen Wochen, waren hier mal wieder interessant.
Ja.
Weil ich habe mir ja für dieses Jahr vorgenommen, es soll alles etwas entspannter werden. Das klappt schon wieder super, also nicht. Aber gut, ich meine immerhin, also diese Wohnzimmerrenovierung, die war ja tatsächlich geplant. Also da kann ich mich ja noch nicht, also sag ich mal, in der Theorie war sie geplant.
Ja,
ein Termin stand halt nicht, genau, ein Termin stand halt noch nicht fest, weil der wirklich sehr nette Bodenleger hat mich also wochenlang geghostet. Angeblich nicht böswillig, sondern ich weiß auch nicht, wegen Weihnachten und Jahreswechsel und hast du nicht gesehen und überhaupt.
Kommt vor.
Und dann hat er, als er sich gemeldet hat und kam er dann auch zügig vorbei, hat sich alles angeguckt, hat gemeint, kein Problem. Und da habe ich, das höre ich ja gerne. Also kein Problem, höre ich ja immer gerne.
Ja.
Aber Problem war dann die Terminfindung. Die Terminfindung sah dann nämlich so aus, sofort oder Ende April.
Ja, und ich weiß ja, du hast sofort genommen.
Ich habe mich dann spontan für sofort entschieden, denn wer weiß, was Ende April ist. Also da wollte ich mich dann also auf keine Experimente einlassen und habe
Ja,
dann
eben.
praktisch sofort alles stehen und liegen lassen und nun ja, egal. Also das hat geklappt. Jetzt ist es hier hübsch. Also es ist noch nicht ganz, also es ist hier, die Renovierungsarbeiten sind alle abgeschlossen, aber wir mussten ja dann auch ziemlich Hals über Kopf praktisch alles an Mobiliar.
Ja, irgendwo anders hinräumen.
Ja, irgendwo anders hinräumen ist gut. Das meiste haben wir vor, also zum Sperrmüll rausgeräumt.
Ja,
Das
irgendwo
heißt,
anders hin.
irgendwo anders hin, ja. Und nun ja, also jetzt ist es ein bisschen spartanisch noch, aber das Sofa ist sehr schön. Also, oder wie unser Hund sagen würde, das Hundebett XXL ist sehr schön.
Gut.
Denn er hat es natürlich sofort eingeweiht und hat es für gut befunden, aber gelegentlich dürfen wir auch drauf
Ja,
sitzen.
Mensch.
Das ist ja schon erfreulich.
Das
Und also,
ist
ja.
ja auf jeden Fall schon mal etwas, was man als gut abhaken kann.
So, genau. Und dann war ich natürlich am vorvergangenen Wochenende, je nachdem, wie wir jetzt das interpretieren wollen, vom Aufnahmedatum her oder vom Hördatum her, also ist ja auch egal. Ich war jedenfalls an dem letzten Januarwochenende beziehungsweise dem 1. April, dem 1.
Das
Februartag war
wird
ich
immer besser.
in, es wird immer besser, in Mannheim bei der dritten RomCon, bei der dritten Romance Convention, also der großen Konferenz für LiebesromanautorInnen, wobei eigentlich kann man Autorinnen sagen, weil es war also ein Typ da, der
Oh.
nicht zählt, würde ich mal sagen. Also es ist
Nein.
jetzt fies, aber der zählt nicht.
Nee.
Der hatte, also das bisschen Testosteron, was da in der Luft lag, das war komplett ausgelüftet. Also das ist niemandem
Okay.
aufgefallen. Ja, es war ein also durchaus erhellendes Wochenende. Ich war ja schon bei den Nummern 1 und 2 ebenfalls dabei. Und ja, jetzt habe ich natürlich, wie immer, du kennst ja hier, wenn man dann irgendwie über tolle neue Sachen,
Ja, ja, ja,
Dinge
ja.
erfährt, dann will man die natürlich haben oder
Aha.
selbst machen oder sonstiges. Da muss ich allerdings sagen, also es war eine Sache, die mich wirklich total gereizt und fasziniert hätte, nämlich das Thema Direktverkauf, eigener Shop und so. Aber da habe ich dann einfach an ganz vielen Punkten sagen müssen, nee, ich habe weder den Platz, also weil man den, weil die darüber geredet hat und von ihren großartigen Erfolgen damit erzählt hat, die hat einfach eine große Hütte, wo sie die Bücher auch lagern kann. Und
Naja.
vor allen Dingen hat sie einen Ehemann, der sozusagen das Shop-Business jetzt für sich übernommen hat
Das ist
und
natürlich
gesagt hat,
cool.
das ist jetzt hier so mein Ding und sowas habe ich ja nicht.
Nee.
Also ich habe weder Platz, den Mann hätte ich, aber der hat also keine Lust für solche Experimente. Nun
Richtig.
ja, also long story short, das habe ich dann für mich dann mal ganz geschmeidig abgehakt und
Ja.
mir dachte, ich muss nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Und das war eine, wo ich jetzt mal meine Sohlen nicht durchwetzen werde auf dem Parkett.
Ja,
Jetzt habe ich
in
wieder
Ordnung.
schöne Bilder gefunden. Ne?
Ja.
Nur für dich, weil du ja so ein Tänzer bist. Bist ja.
Ja, richtig.
Ne?
Wobei, das ist ja nun wirklich auch schon ziemlich lange her. Aber was soll ich dir sagen? Also, nachdem ich ja letztens, das, worauf du wahrscheinlich anspielst, das, was ich in dem Newsletter geschrieben hatte, wo ich mich ja sehr über eben diese deutsche Serie Kudamm gefreut habe, weil die das eben richtig akkurat dargestellt haben, hatte ich letztens schon wieder so eine Cringe-Variante, wo ich wirklich nicht wusste, was ich machen sollte. Also ja, ich bin dann trotz Augenkrebs auf der Couch sitzen geblieben und habe gehofft, dass es irgendwann endet. Nun gut, die beiden Tanzenden da sind dann irgendwann ermordet worden, weil es sich um einen Krimi handelte. Aber da gab es dann auch noch so ein paar andere und das war wieder schlimm. Naja, egal.
Ach ja, naja gut, ermordete Tänzer, ich, da, Darf ich Werbung machen? Ja. Highland Crime, die tote Tänzerin, ja, fällt mir bei der Gelegenheit ein, da war doch was. Kleiner Buchtipp am Rande. Aber ich glaube, wir sollten das Geplänkel jetzt am besten an dieser Stelle beenden. Ja. Oder hast du noch ein paar warme Worte für unser geneigtes Publikum? Sonst würde ich unsere Gästin mal vorstellen.
Ich glaube, das machen wir lieber so, weil jegliche Sache, die mir irgendwie noch so im Kopf rumfuhrwerkt, die kann nichts Gutes bedeuten.
Na gut, das hast jetzt du gesagt. Ja. Also, liebe Leute, dann könnt ihr euch jetzt, wir haben es jetzt versucht, wirklich kurz zu halten. Ab jetzt beginnt die Premium-Folge, denn wir haben eine wunderbare Gästin. Die liebe Stina Jensen ist zu Besuch. Sie ist vor allen Dingen irgendwie der absolute Tolino-Star. Und wir wollen wissen von ihr, wie das geht. Und würde ich sagen, Feuer frei, Jingle frei und dann geht's los.
So soll es sein.
Ja, das war dein Applaus, liebe Stina. Herzlich willkommen bei uns im Salon. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, dass ich bei euch sein darf. Hallihallo.
Hallihallo.
Hi,
ja, Christian, Entschuldigung. Wir freuen uns, ich kenne dich. Also du sagst immer dann, wenn du nichts sagen sollst und umgekehrt. Nein. Wir freuen uns total, dass es geklappt hat, auch so kurzfristig. Und die übliche fiese Einstiegsfrage: Willst du dich in 2 bis 3 Sätzen einfach mal kurz selbst vorstellen für die wenigen Menschen, die dich vielleicht noch nicht kennen?
Ja, natürlich mache ich das gerne. Ich bin Stina Jensen und schreibe seit 2008 Romane, habe angefangen mit Thrillern und bin dann über die Jahre mehr und mehr zur Liebe gekommen, weil ich finde es sehr viel schöner, die Menschen dabei zu beobachten, wie sie sich verlieben, als wie sie sich umbringen.
Das hört sich gut an.
Ja. Braucht ja noch mehr Sätze.
Das ist ein wunderbares Intro. Und du bist ja nicht total ohne Grund da, weil Liebesromane oder Thriller, das ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber das schreiben wir ja auch. Also Thriller vielleicht nicht, aber Liebesromane. Aber was Christian und ich jetzt noch nicht so super duper drauf haben, ist, du bist ja die absolute Queen of Tolino. Das kann man, glaube ich, ohne Übertreibung so sagen. Also ich glaube, du bist die erfolgreichste Self-Publisherin auf der Tolino-Plattform. Und deswegen bist du heute bei uns, weil wir wissen wollen, wie geht das?
Genau. Ja, also, dass es so ist, wurde mir zumindest schon verschiedentlich zurückgemeldet. Und deshalb gebe ich das jetzt einfach mal so ganz unbescheiden weiter. Mein Glück war damals, dass ich ganz früh bei Tolino eingestiegen bin, nämlich in Stunde 1 sozusagen, als die Möglichkeit gegeben haben, auch Self-Publisher eine Plattform eben zu bieten. Und nachdem ich das auch schon auf der Konkurrenzplattform versucht hatte und nicht so richtig erfolgreich war, habe ich gedacht, gebe ich da jetzt einfach der Sache mal eine Chance und bin in Kontakt getreten mit dem damaligen Team dort und habe das eben auch als erfrischend offen und wohlwollend wahrgenommen, beziehungsweise das war eben auch so eine Aufbruchsstimmung und so eine Abenteuerstimmung, wie man das zusammen machen kann. Und bin dort mit meinem allerersten Roman eingestiegen. Gleichzeitig kam bei mir eine Selbstständigkeit dazu. Ich hatte vorher einen Job als Personalerin, den ich dann aufgegeben habe, weil mein Job verlegt wurde von Frankfurt nach Neuss. Und ich habe, also diese zwei Dinge kamen einfach bei mir zusammen. Die Möglichkeit, ganz viel zu schreiben, ganz viel Zeit zu haben dafür und als eine der ersten über Tolino Media zu veröffentlichen. Und ich habe die letzten 10 Jahre, seitdem es, oder jetzt 10,5 sind es, seitdem es die Plattform gibt, einfach regelmäßig mehrere Romane im Jahr angefangen, damals mit 4 Romanen. Dann bin ich jetzt inzwischen bei 2,5 Romanen im Jahr, die ich dort regelmäßig veröffentliche, was für mich einfach auch immer ein Vorteil, woran ich immer einen Vorteil sehe oder was die meisten, die eben erfolgreich auf dem Self-Publishing sind, wissen, dass die Regelmäßigkeit das A und O ist. Also, dass man nicht in der Versenkung verschwindet. Und das habe ich mir so auf die Fahnen geschrieben. Und was eben noch dazu kam, das werden wir ja sowieso heute auch noch drüber sprechen, ist, dass ich ziemlich zu Anfang beschlossen habe, Reihen zu schreiben und diese Reihen eben regelmäßig bediene.
Ja, das ist natürlich, glaube ich, auch so wirklich das Kernthema. Da kommen wir gleich dazu. Woran ich jetzt noch, worüber ich jetzt gestolpert bin, sind die 2,5 Romane. Was ist denn der halbe Roman?
Der halbe Roman ist, ich habe letztes Jahr angefangen mit meiner langjährigen, befreundeten, mörderischen Schwester, die auch seit 10 Jahren meine Lektorin ist. Also die ist Lektorin meiner Romane. Und wir haben uns vor ja so 1,5 Jahren darüber unterhalten, ob wir nicht mal zusammen eine Reihe starten wollen. Weil sie kennt ja meine ganzen Reihen. Sie hat alle meine Bücher zwangsläufig gelesen als meine Lektorin. Mhm. Sie weiß, wie ich schreibe. Ich weiß auch, wie sie schreibt, weil ich auch schon Romane von ihr gelesen habe. Und da habe ich sie eben gefragt, ob sie nicht Lust hätte, mal als Co-Autorin-Team eine Reihe noch rauszubringen. Und da kam der letzte oder der erste Teil kam letztes Jahr im März raus und dieses Jahr der zweite Teil. Und da schreibe ich sozusagen nur einen halben Roman, weil wir das ja zusammen machen.
Mhm. Okay.
Kennen wir ja.
Und 2 weitere kommen von mir alleine.
Ja. Ja, das haben wir jetzt auch schon mal durchexerziert und ja,
wir
das
machen
ist durchaus,
sie auch noch weiter, oder?
Wir machen, ja, absolut. Wir machen, also wenn wir jetzt irgendwann mal dazukommen, den jetzt fertig zu schreiben, den, aber es haben wir ja in der letzten Folge etabliert, dass es ja sozusagen für jeden nur noch ein Viertel ist. Und dann,
ja, genau. Also quasi gar nichts.
Sollte jetzt entsprechend gegeben.
Praktisch, ja, genau. Das ist ja überhaupt nichts. Ja, spannend. Also jetzt 2 Romane oder 2,5 Romane, das ist ja, also wenn man jetzt so die Kolleginnen, die jetzt besonders bei der Konkurrenzplattform, wir können sie ja ruhig namentlich nennen, also Amazon, das ist ja sicherlich die bekannteste Plattform, bei der auch die meisten Self-Publisher veröffentlichen, die sich dort bewegen, die würden ja einfach mal sagen, also mit 2 Romanen im Jahr, da kommt man ja nicht weit auf Amazonien. Ist es bei Tolino anders, seiner Erfahrung nach? Wenn du sagst, du hast auch erst mit 4 angefangen, aber jetzt hast du dich mit 2 oder 2,5 gut eingegroovt, das ist ja eigentlich eine sehr gute Nachricht.
Ja, also für mich reicht es vollkommen, weil also diese anfangs 4 oder einmal waren es, glaube ich, sogar 5, wobei ich allerdings nicht 5 Romane geschrieben habe in dem Jahr, sondern da hatte ich ja auch schon welche in der Schublade, ältere Titel auch, die ich vorher schon als Verlagsautorin veröffentlicht hatte, wo ich dann die Rechte zurückbekam, die habe ich dann sukzessive eben auch selbst veröffentlicht. Aber ich wollte unbedingt eine Backlist schaffen gleich zu Anfang, weil ich ja gerne auch, also deswegen ja auch die Entscheidung, eine Reihe zu machen, die den Wiedererkennungswert hat bei mir durch sehr eingängige Titel, die man sofort wieder erkennt und auch die Cover, also die Schrift auf dem Cover. Man sieht sofort, was kommt da von Stina Jensen. Also würde ich jetzt behaupten. Mir hat auch mal irgendjemand, also nicht nur irgendjemand, aber es hat mir mal eine Verlagslektorin gesagt, meine Cover seien Thalia-Cover. Das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Thalia gehört ja zur Tolino Allianz. Und tatsächlich verkaufen sich meine Bücher auch dort in dieser ganzen Allianz am allermeisten oder am allerbesten bei Thalia. Und die Backlist ist ja mittlerweile so groß, also insgesamt habe ich jetzt 34 Bücher veröffentlicht, sodass die Reihen, also jetzt im Sommer erscheint dann zum Beispiel schon der 9. Teil der Inselfarben-Reihe, oder jetzt im Winter ist der 9. Teil der Winterknistern-Reihe erschienen. Und diese Backlist-Titel, die bewerbe ich ja das ganze Jahr über, sodass ich im Prinzip immer in der Sichtbarkeit bleibe. Das geht zwar auch mal ein bisschen zurück, aber grundsätzlich ist das ganz anders als auf Amazon. Also meine Bücher auf Amazon verkaufen sich, den Tod musste ich sicherlich da sterben. Ich glaube, es gelingt kaum jemanden auf beiden Plattformen gleich gut zu verkaufen. Ja. Und ich habe mich irgendwann entschieden, mich auf Tolino zu konzentrieren. Und ich gucke nach Amazon im Prinzip gar nicht. Also weil dort gibt es zwar meine Bücher auch, für manch einen werden die Verkäufe vielleicht dort auch zufriedenstellend, aber davon leben könnte ich nicht. Und das ist eben was, was ich deswegen meine Konzentration einfach auf Tolino lege.
Finde ich auch absolut cool. Also der Witz ist, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie habe ich diese Tolino Self-Publishing-Sache viel zu spät für mich auch angegangen. Eigentlich fast eher, als ich über Karin so ein bisschen drauf gekommen bin und mir hinterher gesagt, bist du bescheuert? Weil ich habe nämlich tatsächlich das Gefühl, dass zumindest ein paar der Bücher, die ich da auch drauf habe, bei Thalia tatsächlich, also oder bei Tolino in der großen Allianz irgendwie besser laufen als bei dem A. Ja.
Und ja, also was man auch dazu sagen kann, ist, diese Sichtbarkeit zu behalten auf Tolino oder jetzt auf Thalia oder wo auch immer auf diesen ganzen Plattformen, ist es ganz im Gegenteil zu Amazon so, dass die nicht die Stückzahlen ins Ranking großen Einfluss haben. Also bei Amazon bist du ja, je mehr Bücher, je mehr Titel du verkauft hast, desto weiter vorne bist du ja. Ist es dort so, dass der Umsatz zu deinem Ranking führt? Also das heißt, je höher der Umsatz, der monetäre Umsatz, desto weiter bist du vorne. Und darum kann ich es mir eben auch erlauben, meine Bücher teurer zu verkaufen, weil damit automatisch auch mehr Geld zu verdienen. Das, was halt eben auf Amazon dann nicht mehr gekauft wird, weil es den LeserInnen dort zu teuer erscheint oder wie auch immer, ist, glaube ich, die Leserschaft bei Tolino, also die einen Tolino-Reader besitzen, eher die denke so, was billig ist, ist Schrott.
Ja, das habe ich auch das Gefühl.
Das ist einfach der große Unterschied. Also ich glaube, grundsätzlich ist die Leserschaft eine andere. Und deswegen kann man die beiden Plattformen eben auch nicht gleich gut bespielen. Weil das ist, glaube ich, irgendwie wie, wenn du ansonsten halt auch eben einkaufen gehst. Einige gehen in der großen, was weiß ich, Kaufhof, P&C oder was weiß ich, auch einkaufen, wo sie eben alles kriegen. Andere gehen eben lieber in ihren kleinen Laden, wo sie beraten werden. Also so möchte man sich das vielleicht vorstellen. So stelle ich mir das vor, so von der Klientel oder wie meine Leserinnen so sind.
Jupp.
Also ich denke ja auch, dass gerade auf diesen Tolino-Plattformen, gerade wie Thalia und Hugendubel, da tummeln sich ja unfassbar viele Lesende, die ja auch viel Verlagsbücher lesen, ja. Also die einfach sagen, okay, also sie haben jetzt den Reader und sie finden es angenehmer, auf einem E-Book-Reader zu lesen, als sich die gedruckten Bücher zu kaufen. Aber das sind einfach auch Lesende, die Verlagsbücher mögen.
Ja.
Und für die sind ja selbst, sag ich mal, deine und auch meine High, also in Anführungszeichen muss ich das jetzt sagen, High-Price-E-Book-Preise, also was ja auf Amazon so der Fall ist, ist es ja immer noch günstig, weil wenn man guckt, wie viel, also jetzt gerade bei Neuerscheinungen, wie viel da ein E-Book kostet, also selbst bei einem Taschenbuch, wenn das Taschenbuch 12 oder 13 Euro kostet, dann kriegt man das E-Book also mit Glück für 9,99 Euro vom Verlag, und dagegen sind ja auch deine E-Book-Preise dann ja auch immer noch vergleichsweise günstig für für die Thalia-Leserschaft und Käuferschaft.
Genau.
Also das finde ich dann eben auch, da ist wirklich, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, da ist ein total anderes Publikum da als auf Amazon. Das ist schon sehr, sehr spannend. Ich würde gerne nochmal, bevor wir jetzt dann auf das andere große spannende Thema, nämlich Marketing, kommen, was ich auch sehr schwierig finde mit Tolino, würde ich aber gerne nochmal auf deine Reihen zu sprechen kommen, Stina. Die sind ja, die haben ja ein Motto, aber sie sind ja in sich durchaus heterogen, ja? Also da sind ja diese Geschichten, also da ist ja kein roter Faden, dass ja zum Beispiel alle immer nur in Schottland spielen, so wie bei mir, ja? Das ist ja so mein roter Faden.
Genau.
Sondern du bist ja da deutlich flexibler. Willst du mal kurz deine beiden großen Reihen mal ein bisschen erklären, wie die funktionieren und was da der rote Faden dahinter ist?
Ja, Also der rote Faden, das muss ich zugeben, der geht mehr und mehr verloren, weil ich mittlerweile auch innerhalb der Reihen so ein bisschen hin und her springe, je nachdem, welche Figur gerade sozusagen am lautesten schreit und drankommen will. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe ja mit der Inselfarbenreihe begonnen. Der erste Teil war Inselblau. Mhm. Dass das eine Inselfarbenreihe wird, wusste ich da noch gar nicht, als ich das geschrieben habe. Also ich habe das einfach aus lauter purer Verzweiflung Inselblau genannt, weil mir ums Verrecken kein Titel eingefallen ist. Und das passte halt super, weil der spielt auf Langeoog und auf Mallorca. Und die vereinende Farbe ist halt, es sind beides Insel und das Meer ist blau. Und deswegen habe ich das so genannt. Und in diesem Roman kam eine Figur vor, die Wiebke, das war die beste Freundin meiner Protagonistin Svea. Und im Anschluss, als der Roman fertig war, habe ich dann gedacht, ach Mensch, also es würde mich ja auch noch interessieren, wie es mit Wiebke eigentlich weitergeht, mit der Freundin. Mhm. Und ja, dann habe ich den nächsten Roman geschrieben, in dem Wiebke die Hauptfigur war und habe mir überlegt, wo ich denn als nächstes gerne mal hinreisen würde, auf welche Insel. Und da ich noch nie auf Irland war, habe ich dann gedacht, ach, dann lasse ich doch Wiebke mal nach Irland reisen. Und habe mir überlegt, wie Wiebke jetzt nach Irland kommt. Und schon fing diese Geschichte eben an, da auch Form anzunehmen in meinem Kopf. Ich bin nach Irland gefahren, habe recherchiert und habe dann den Roman geschrieben. Und Wiebke lernte auch in Irland eine Amerikanerin kennen, die hieß Claire. Und so ging das weiter. Claire reiste als nächstes nach Island, weil da war ich auch noch nie. Also bin ich wieder nach Island gereist und habe recherchiert für diesen Roman und habe mir die Geschichte ausgedacht. Und so ging das immer weiter. Also ich habe mir im Prinzip zuerst, als ich die Reihe anfing, Inseln ausgesucht, wo ich noch nicht war und wo ich gerne mal hin wollte oder gerne mal wieder hin wollte. Und die Figuren, die meine derzeitigen Protagonisten dann eben kennengelernt haben, in den allermeisten Fällen Frauen, haben dann eben mir schon so ein paar Stichworte über sich natürlich genannt. Mhm. Ich kannte die noch nicht, aber das war ja das Spannende, weil ich sie dann eben im Folgeroman selber kennenlernen durfte. Mhm. Und nach dem fünften Inselfarbenroman wollte ich gerne endlich mal wieder in die Berge und habe den ersten Teil der Gipfelfarbenreihe geschrieben.
Das ist so.
Also fuhr eine Nebenfigur aus dem Rügenroman Inselgold, die fuhr dann nach Zermatt und hat dort ihre Geschichte erzählt. Das war Gipfelblau. Dann habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Gipfelromane gespielt, ehe ich wieder auf eine Insel bin. Zwischendurch habe ich aber die Winterknistern-Reihe angefangen und merkte dann irgendwann, dass jetzt die Figuren anfangen, wild in den Reihen spazieren zu gehen.
Na, so
weil ich auch nicht mehr unter Kontrolle hatte, sozusagen. Also ich kannte nun oder hatte nun schon so ein großes Repertoire an Nebenfiguren durch meine Romane geschaffen, dass ich tatsächlich so das Gefühl hatte, die sprechen zu mir und sagen, hallo, ich war aber auch noch nicht dran.
Jo.
Und
ich kenne das Problem.
Dann habe ich so gedacht, ja, meinetwegen, jetzt hast du schon mich wirklich lang genug genervt. Manche waren auch zigmal Nebenfiguren, wie zum Beispiel der arme Sebastian, der nie eine Frau abgekriegt hat. Und dann schrieb mir mal eine Leserin, mein Gott, kann ich Sebastian auch mal sein Glück finden? Ich wüsste jetzt gerne mal, was mit ihm ist. Und er war dann der erste männliche Protagonist und auch bisher der einzige männliche Protagonist, weil ich schreibe immer in der Ich-Perspektive. Mhm. Und habe ich mich dann getraut. Und es war einer meiner erfolgreichsten Romane. Also das ist, hat dann gut geklappt. Er kam endlich auch unter.
Unter die Haube. Hat er auf einer Insel, auf dem Gipfel oder durfte er Winterknistern, der Sebastian?
Er kam ins Allgäu, in Gipfelglühn.
Ah, sehr schön.
Genau, ist ein alleinerziehender Vater, der einiges auf dem Kerbholz hatte, von dem ich nichts ahnte.
Das ist natürlich dann das Coole, wenn man eben auf die Art und Weise dann eine Figur, die man denkt irgendwie, ja, na, der war ja schon hier und da und dort, und plötzlich merkst du, ach so, ja?
Ja, genau.
Das ist das Coole. Genau.
Ich finde das
finde ich auch immer so spannend beim Schreiben. Ne? Man dichtet ja auch den Figuren dann Berufe an und so weiter. Und ich hatte mal einen Roman, da war eine Figur, ein Love Interest war Versicherungsvertreter. Also es gibt ja kaum was weniger sexy eigentlich ist. Ne? Aber bis zum Schluss wusste ich nicht, warum der arme Kerl Versicherungsvertreter ist. Bis zum Schluss dann klar wurde, dann kam sein großer Auftritt. Also das ist immer so das Spannende dabei.
Ja, also ich finde das auch toll. Also ich habe immer schon gelegentlich mal das Problem gehabt, dass ich in irgendeinem Roman eine Nebenfigur hatte, der ich dann so ein bisschen lieblos den erstbesten Namen gegeben habe, der mir wirklich gerade in den Sinn gekommen ist oder den ich gerade auf irgendeinem Abspann von einer Fernsehserie oder sowas gesehen habe. Das ist ja so mein beliebtester Namenswilderungsplatz, da irgendwie die Abspanne und dann hat diese Figur halt einen Namen, weil es mir halt in der Story egal war, ja, der jetzt so ein bisschen Röder ist oder irgendwie so, Also so musste ich dann mal irgendwie eine Susan und einen Davy zusammenbringen. Also Davy ging ja noch, aber die Susan Sutherland fand ich so irgendwie eine sehr uncool. Oder eine Esther, der Name passt eigentlich gar nicht zu ihr, aber gut, so hieß sie halt schon mal in der Nebenrolle. Und das ist dann, und ich finde das, aber gut, dann ist es halt einfach so und man kann es dann eigentlich auch nicht mehr ändern und dann muss man irgendwie gucken, wie man damit umgeht. Und ich finde dann das Faszinierende, es ergibt ja dann doch alles irgendwie so in der Rückschau dann doch einen gewissen Sinn. Und das finde ich immer so das Magische an unserem Job.
Ja, genau. Das ist faszinierend. Das ist genau das. Und mit den Namen, ja, manchmal gebe ich auch ganz zum Schluss nochmal neuen Namen, weil ich einfach merke, dass ein anderer doch besser passen würde. Oder ich mache es während des Schreibens, weil die Figur sich eben sperrt. Aus irgendeinem Grund. Dass sie sich einfach ums Verrecken nicht verliebt haben und zum Schluss getrennter Wege gingen. Also sowas hatte ich auch schon. Aber das war dann genau richtig, weil meine Hauptfigur musste sich erstmal in sich selbst verlieben. Und das war dann auch okay. Also man kann nicht alles mit den Figuren machen, was man ihnen andichten möchte.
Nee, so ist es wohl. Und das finde ich auch immer, das glauben ja so viele Leute gar nicht. Also da kriege ich auch immer ins große Augen von meinem Gegenüber, wenn ich immer sage, ja gut, jetzt kämpfe ich gerade wieder mit meiner Figur, die macht, was sie will und nicht das, was ich möchte. Aber das Schöne ist, also wenn man dann irgendwann mal gelernt hat, dass es so ist und dann auch lernt, diesen Figuren zuzuhören, dann schreiben die ja ihre Stories fast von alleine. Also oder sie bieten halt einfach so unglaublich viel an. Ich finde, da muss man sich, also ich muss mir dann deutlich weniger jetzt so im Vorfeld Dinge ausdenken, sondern ich ertrage das inzwischen wirklich sehr gut, dass sich alles einfach entwickelt, wie es soll. Und das hätte ich jetzt irgendwie vor 20 Jahren nicht so gemacht. Da hatte ich ja auch überhaupt keine Erfahrung, wie das überhaupt funktioniert mit dem Romane schreiben und mit dem Entwickeln von Geschichten. Aber inzwischen starte ich ja eigentlich fast jedes Buch im totalen Blindflug und habe gar keine Ahnung, was groß passieren wird, sondern vertraue dann den Figuren, dass sie dann schon was anbieten. Also das finde ich auch immer ein ganz, ganz berauschendes Erlebnis. Aber ich hatte ich das falsch verstanden? Also ich muss vielleicht dazu erwähnen, wir haben uns, wir waren letztes Jahr im November zusammen bei der Mehrschreibzeit in Tunesien und das war eigentlich der Moment, wo wir uns, also wir haben uns vorher ein, zwei Mal irgendwie mal, sind wir durchs Bild gelaufen, also irgendwie auf irgendwelchen Messen und haben uns mal zur Kenntnis genommen, aber wir kannten uns jetzt nicht wirklich.
Nee,
Also da haben wir uns kennengelernt und haben auch intensiver miteinander gesprochen und alles. Und da hatte ich so das Gefühl, dass du eher, oder vielleicht verwechsel ich das jetzt, dass du eher so schon eine Planerin bist und dass du deine Geschichten vorher schon ein bisschen, also jedenfalls deutlich intensiver als ich, plottest. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Nee, hast du nicht falsch verstanden. Also wenn ich dann weiß, welche Figur es wird, dann plane ich den Roman schon so ein bisschen. Aber ich plane sehr, sehr locker. Also die ganze Planung beläuft sich auf 2 DIN-A4-Seiten.
Ja, okay.
Das ist nun nichts Großartiges. Aber ich habe schon da ich mit Heldenreise plotte oder sehr gerne mit der Heldenreise arbeite, weiß ich zumindest schon mal, also ich beschäftige mich mit der größten Angst und diesen ganzen Sachen, so dass ich schon mal weiß, wo die Sache ungefähr hinlaufen wird. Aber das hat sich schon oft genug auch total geändert dann zwischendrin, ne? Also das ist überhaupt kein statisches Konstrukt, was ich da mache. Da bin ich sehr flexibel. Aber es hilft mir, doch diese 12 Punkte dann schon mal stehen zu haben. Und ich bin ja auch eine, die sehr, also ich bin schon ziemlich strukturiert. Und ich könnte zum Beispiel nicht einen Roman anfangen, indem ich einfach eine leere Seite habe und darunter. Was ich brauche, ist schon mal mein Inhaltsverzeichnis, dass ich da auf der linken Seite stehen haben muss. Und da stehen dann eben diese 12 Punkte schon. Also das sind für mich ja wie so ein, wie das Halteseil beim Balancieren. Mhm. Das brauche ich.
Mhm. Okay, naja. Aber das sieht ja, also das sind so kleine Stützräderchen, die dir wirklich beim Fahrradfahren dann eigentlich auch nicht helfen, sondern nur im Kopf.
Genau, nur im Kopf. Ja, ja, genau. Aber man weiß ja, dass man muss ja seine Spleens bedienen.
Mhm. Ja, absolut.
Weil man ja so funktioniert.
Ja. Ja, ja. Nee, bei mir ist es, also das habe ich wahrscheinlich, ist es ja auch, also du hast, also das ist ein schönes Stichwort mit dem Spleen. Ich habe das ja jetzt auch, also inzwischen denke ich, ist es bei mir auch ein Spleen, dass ich immer so sage, ja, ich plotte überhaupt nie. Also was ich wirklich nicht mache, ich schreibe mir nie vorher was auf. Ja, also es gibt bei mir keine Notizen, egal, also weder handschriftlich noch irgendwie sonst wie, sondern ich habe meistens halt irgendwie eine Idee und es ist völlig unterschiedlich, was es ist. Es ist entweder eine Figur oder sind irgendwelche Umstände, in denen ich gerne irgendwelche Figuren reinschicken möchte, oder ich habe einen Ort, das kann auch der entscheidende, auslösende Faktor sein. Und dann warte ich ab, was passiert. Ich habe immer irgendwelche Figuren. Also die im Grunde, das im Liebesroman habe ich auch die beiden Figuren, die sich dann am Ende bei mir jedenfalls bisher immer auch gefunden haben. Das ist also, glaube ich, noch nie passiert, dass das würde mich jetzt auch ein bisschen verstören, wobei natürlich es Sinn macht, wenn das Wachstum und die Selbstliebe erstmal im Vordergrund stehen, dass man da ein anderes Ende findet. Also das ist bei mir jetzt noch nicht passiert. Aber das ist dann sozusagen mein Spleen, dass ich sage, ich plotte nie. Also ich glaube, dass ich im Unterbewusstsein wahrscheinlich schon eine ganze Menge plotte, weil das kommt dann halt so raus. Aber spannend, aber jetzt hast du ja diese drei großen Reihen und du sagst, da gibt's irgendwie, also die sind ja, so wie es klingt, total ineinander verwoben und vom Sound her sind sie ja auch alle so ähnlich. Also wenn man, ich glaube, egal welches Dina Jensen Buch man aufklappt, man ist sofort in dieser Wohlfühlatmosphäre drin und hat eben, naja, diese komplexen Figuren, die alle so ihr Päckchen zu tragen haben und immer eine sehr schöne Landschaft. Also das ist, ich glaube, Ort ist auch so ein Riesenthema für dich.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann passieren Dinge. Also ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Genau. Mal ganz. Deswegen, hast du die Erfahrung gemacht? Also ich könnte mir vorstellen, dass deine Fans, also wirklich jedes Buch und egal, was jetzt für ein Reihenlabel vorne drauf steht, dass denen das gar nicht so wichtig ist, sondern die gehen gar nicht jetzt hier nach Inselfarben oder Winterknistern, sondern die gehen einfach nach Stina Jensen. Also das ist so mein Eindruck, den ich habe.
Naja, man kann schon deutlich sagen, dass die Inselfarbenreihe und die Winterknisternreihe sehr viel stärker oder besser laufen, als die Gipfel gelaufen sind. Also was mich wundert, weil ich persönlich mag sogar die Berge eigentlich lieber, als jetzt an der See zu sein oder am Meer zu sein. Ich liebe es in den Bergen, aber das scheint allgemein eher so zu sein, dass die LeserInnen lieber ans Meer reisen. Und deswegen gibt es davon auch schon mehr Romane.
Also deswegen habe ich ja auch schon. Vielleicht hat es ja auch damit zu tun, dass die Leserinnenschaft dieser Bücher selber auch am liebsten in die Berge reisen und deswegen noch nicht so viel am Meer gelesen oder erlebt haben und sich das deswegen wünschen. Man weiß es ja nicht.
Nee, das glaube ich nicht. Die sagen, also manche sagen auch, oder ich habe schon öfter gehört, dass die Berge als einengend empfinden im Gegensatz zum Meer. Und das finde ich zum Beispiel gar nicht.
Kann
ich gar
nicht verstehen. Nicht.
Aber, doch, kann ich total nachvollziehen. Geht mir genauso. Ja.
Also deswegen, das kann man schon sagen. Also die lesen, also ich hab wirklich viele, die mir schreiben, die sagen, sie haben alles von mir gelesen. Das heißt, sie machen das so, wie du eben gesagt hast, Karin, da kommt ein neues Buch von mir raus und dann kaufen die sich das sozusagen blind. Aber es gibt auch welche, die fragen wirklich ganz, ganz gezielt nach der Inselfarbenreihe. Mhm. Also ich habe jetzt letztes Jahr zum Beispiel keine Inselfarbe gehabt, weil ich dann wieder für eine andere Reihe was geschrieben habe, die ich noch mit anderen Autorinnen zusammen vor ein paar Jahren begonnen habe. Da wollte ich auch noch gerne eine Geschichte loswerden. Ja. Da hat halt die Nebenfigur am lautesten geschrien. Gehörte jetzt nicht zu meiner Inselfarbenreihe, aber ich wollte es gerne erzählen. Und das heißt, die letzte Inselfarbe war 2024. Das heißt, diesen Sommer, das sind dann wieder 2 Jahre dazwischen. Und trotzdem laufen die Inseln nach wie vor gut. Also es ist, da ist jetzt nicht eine Riesendelle oder sowas entstanden, weil das ja schon so viele Romane sind. Und weil auch jede Saison, sage ich mal, ich wieder neue Leserinnen dazu gewinne. Und da sind wir ja auch schon beim Marketing, wo ihr ja gerne
hinwolltet. Absolut. Du machst die Überleitungen schon selbst. Das ist wirklich geil.
Das ging jetzt automatisch.
Ich gehe mir da mal einen Kaffee holen.
Weil ich dann auch immer, wenn die Reihen irgendwie einzuschlafen drohen oder sowas, oder wenn ich so das Gefühl habe, ui, jetzt könnte mal wieder was kommen, weil klar, im Winter laufen die Winterknistern Bücher nicht gut, dann mache ich doch im Herbst zum Beispiel auch mal eine Gratisaktion. Die läuft dann nicht lange, die läuft dann 1-2 Wochen, aber alleine so eine Gratisaktion, wenn ich die dann bewerbe auf Social Media und im Newsletter, also in meinem Newsletter und auch im gekauften Newsletter, dann bekomme ich wirklich sehr viele Downloads immer darüber, auch auf Amazon dann natürlich. Und schon läuft die Reihe wieder an. Also das ist, muss man wirklich sagen, das ist, finde ich, wenn man eine große Backlist hat und es einem überhaupt nicht wehtut, wenn man dazwischen auch mal ein Buch verschenkt, mache ich das mittlerweile regelmäßig. Vor dieser Saison, jetzt habe ich sogar 2 Bücher aus der Winterknistern-Reihe im Vorfeld verschenkt. Und ja, dadurch lief die ganze Reihe halt wieder super an.
Ja, das finde ich, also das hat mich ja auch wirklich sehr beeindruckt, als du das in Tunesien erzählt hast, dass du da wirklich, also für mich sind 2 Wochen gratis, finde ich jetzt schon viel. Da hätte ich jetzt gesagt, naja, mal so 3 Tage, aber offensichtlich braucht es dann schon ein bisschen länger, um dann wirklich so richtig den Markt zu durchdringen, ja, also wirklich die große Masse zu erreichen, weil nach 3 Tagen läuft es vielleicht irgendwie mal an, aber das haben dann noch nicht so viele Leute gesehen. Also deswegen wahrscheinlich irgendwie 1-2 Wochen ist dann schon angemessen. Ich fand das dann, also ich habe bisher, also gratis habe ich wirklich noch nicht viel gemacht. Dann mal halt wirklich dramatische Preisreduzierungen. Ich finde auch, also wenn ein Buch, das regulär zum Beispiel 6,99 kostet, wenn man das dann mal für 99 verkauft, das hatte ich letztes Jahr mal ausprobiert, das war auch unglaublich, wie das funktioniert hat. Und das habe ich wirklich nur ein paar Tage gemacht, aber das hat auch schon also einen deutlichen Impact gehabt, aber natürlich nicht in den Dimensionen von den Downloadzahlen, die du hattest mit deinen Gratisaktionen. Ja? Und wenn der Effekt dann wirklich auf die ganze Reihe überschwappt, dann ist das ja wirklich mal gut investiertes, naja, Geld kann man gar nicht sagen, gut investiertes Geschenk an die Leserschaft. Ja,
genau. Also ich denke, eine Woche reicht wahrscheinlich auch. Es ist halt nur so, wenn es jetzt zum Beispiel auf den Plattformen auch in den Newsletter mit vielleicht mit reingenommen wird, was ich ja vorher nie weiß, was ich auch nicht, also das muss ich auch mal dazu sagen, all meine Marketingaktionen, die über Trulino Media laufen, sind die Marketingaktionen, die auch andere bekommen. Wenn meine Bücher gesondert auf den Plattformen nochmal beworben werden von der Trulino Allianz, ist das deren Entscheidung. Und da passiert es eben auch manchmal bei welchen, also nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, die relativ erfolgreich bei Tolino verkaufen, dass sie dort mal in einen gesonderten Newsletter mit aufgenommen werden. Mhm. Und diese Newsletter, die sind einfach riesig. Mhm. Die haben so eine große Abonnentenzahl, dass das macht richtig was aus. Aber das passiert natürlich auch nicht jedes Mal. Und das ist auch eine reine Glückssache. Aber ja, das kann man eben mal haben. Und da muss eben wahrscheinlich diejenige Person, die das entscheidet, das Cover ansprechen, der Klappentext ansprechen und dann nehmen die das eben mal mit rein. Aber man kann ja auch selber Plätze in Newslettern kaufen und das auf Social Media bewerben und meine Newsletter-Abonnentin, auch das ist ein Marketinginstrument, was man wirklich nicht unterschätzen sollte, dass man da eben sukzessive seinen eigenen Newsletter aufbaut.
Ja, das finde ich auch wichtig. Machst du das auch, dass du dich so mit Kolleginnen zusammentust und dann auch so ein bisschen Newsletter-Swap machst, also dass dass Kolleginnen deine Bücher auch mal bewerben und umgekehrt, dass du auch, ja, das finde ich auch spannend. Das bringt auch wirklich eine ganze Menge, dass man da, habe die Erfahrung gemacht, es ist eigentlich nur sinnvoll, wenn das Genre sehr nah an dem eigenen ist. So diese Grenzgänger-Titel funktionieren in aller Regel, also wenn es wirklich noch nah dran ist, so ein Nachbargenre ja auch, aber ich habe ja die Erfahrung gemacht, also wenn ich Christians dystopische Trilogie, habe ich ja treu und brav, weil aus Podcast-Verbundenheit und persönlicher Überzeugung, aber das hat halt, muss man jetzt mal ganz offen sagen, von meinen Abonnentinnen und Abonnenten einfach fast niemanden interessiert.
Ja, ja? Natürlich, das weil ist, die wollen was ganz anderes, wenn sie lesen, offensichtlich. Und ja, denn den Versuch, der schadet nichts, aber eben man darf sich dann auch nicht wundern, wenn nichts draus wird. Ja.
Ja, genau. Also das erlebe ich ja selber. Ich habe ja auch schon Thriller und Krimis geschrieben und eine Krimireihe um eine Ermittlerin, um eine Privatermittlerin geschaffen, die meinen Inselromanen oder meinen anderen Romanen gar nicht so unähnlich ist, weil auch in meinen Liebesromanen kommt die Spannung nicht zu kurz. Also es geht da wirklich um Rätsel und Geheimnisse und solche Sachen, was einfach so spannend die Sache auch macht. So unterschiedlich sind die gar nicht. Und trotzdem, selbst meine eigenen Stammleserinnen, da gibt es so viele, die sagen, nein, das ist mir, da habe ich Angst, ich habe schlaflose Nächte, die trauen sich da nicht dran. Und da geht es mir ja genauso, selbst wenn ich dann meine Krimis beworben habe. Die sind einfach so ungleich viel schlechter gelaufen als die Liebesromane. Und da muss ich halt auch eine wirtschaftliche Entscheidung treffen, wie jede andere selbstständige Person auch oder wie auch ein Verlag, um zu sagen, na, es läuft nicht, du machst es nicht als Hobby, sieh es ein, die Leute wollen was anderes und dann schreibe ich halt spannende Liebesromane.
Ja,
es kommt halt keiner, bis jetzt wurde noch keiner getötet.
Ja, also letztendlich ist es ja bei mir genau andersrum ähnlich. Also Karin sagt mir irgendwie, ja, gut und schön. Sicherlich wäre es vielleicht auch interessant, weil bei mir ist es nämlich auch immer ähnlich, dass üblicherweise aus einem geschriebenen Roman dann irgendeine der Nebenpersonen dann eben als nächstes eine Geschichte kriegt. Aber ich habe natürlich also nur 3 von diesen Dingern irgendwie über einen Zeitraum von ein paar Jahren veröffentlicht und die Leute, die sie gelesen haben, finden sie auch toll, aber ja.
Du sprichst jetzt von deinen Liebesromanen,
richtig,
oder?
Von meinen bunten Liebesromanen.
Ja,
genau. Und deswegen hat Karin dann auch schon so gesagt, also konzentrier dich auf andere Dinger. Ja, meine Expertise sind offensichtlich dann doch eher die fantastischen Genres.
Ja. Ja, also
ja, das ist aber doch gut, wenn man das für sich rausfindet. Auch was die Leserschaft eben von einem will. Und wenn man das gut schreiben kann und wenn man es, deswegen, das Schöne ist ja, ich kann ja dann immer auch reisen entsprechend, ne? Oder über Reisen erzählen. Also das, ja, das macht mir einfach Spaß.
Ja, ne? Und sagt, ich auch
mit der Landschaft
Absolut. Ja. Das ist ja. das ist so cool, wenn man dann im Prinzip beim Schreiben nochmal selber sich die nicht nur wie irgendwas aussieht, sondern man hat ja das Gefühl verinnerlicht, was man im Prinzip hatte. Und wenn man es schafft, das zu transportieren, dann bist du natürlich ganz vorne dabei bei den Leuten. Ja. Richtig, und das funktioniert sicherlich bei Liebesromanen noch ein bisschen besser als jetzt zum Beispiel in irgendwelchen dystopischen Science-Fiction-Sachen oder in irgendwie Fantasy. Aber so ein bisschen versuche ich es dann natürlich auch, weil, das andere, dazu müsste ich halt wieder Liebesromane schreiben.
Nein, du schreibst jetzt erstmal keine Liebesromane mehr. Christian ist. Der Liebeszug, den kannst du jetzt nur noch als Hobby oder in deinem Privatleben durchexerzieren.
Du meinst in den 3 Stunden pro Jahr, die ich dann womöglich noch freie Zeit habe, ja.
Ja, wie auch immer. Ich habe noch eine letzte Frage, Stina, zum Thema Marketing, was mir wirklich noch unter den Nägeln brennt. Und dann haben wir ja, glaube ich, noch eine tolle Rubrik noch zum Schluss. Mhm. Aber du hast jetzt gesagt, also das ist ja eben, wenn man, also viele andere Kolleginnen und Kollegen, die machen einfach Standard, zum Beispiel auf Amazon Ads, und sie machen ganz viel Facebook-Werbung oder Meta-Werbung, dass also eben auf Facebook und Instagram beworben wird. Bei Tolino ist es ja wirklich ein bisschen schwieriger, konkrete Werbemaßnahmen selbst anzustoßen, also die man dann auch, ich sag mal, monetär beeinflussen kann. Ja? Mhm. Man kriegt natürlich Werbeaktionen von Tolino, wenn man nett nachfragt, und da hast du ja erwähnt, da kriegt man welche. Man kann natürlich auch immer diese Preisaktionen machen, nur wenn die Leute nicht davon erfahren, ist es halt ein Problem. Das heißt also, du hast jetzt deinen eigenen Newsletter erwähnt, du hast auch Newsletter-Swaps mit anderen Kolleginnen erwähnt, du hast auch gekaufte Newsletter erwähnt. Wollen wir dann mal sagen, welche es sind? Also mir fallen jetzt spontan die hier auf dem deutschen Markt Buchdeals ein und Lesennet und KOB, das sind so die Dinge.
Ich mache es nur noch über Buchdeals, weil ich bei den anderen beiden, die du jetzt auch genannt hast, überhaupt gar keinen Effekt sehe oder zumindest nicht den Effekt, den ich erwarten würde, jetzt auch bei Lesennet für den Preis. Ja. Und bei Buchdeals finde ich, stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis, auch was ich so von den Klicks eben dann sehe, gut. Für mich ist es einfach, oder wie bei allen ist es ja so, was du ja brauchst, ist, wenn ein Buch neu rauskommt, am besten schon in der Vorbestellphase irgendwo sichtbar zu sein. Mhm. Und so teile ich das natürlich meinen Newsletter-Abonnentinnen erstmal als erstes mit, dass die wissen, da gibt's was Neues, sie können sich das schon vorbestellen, und wenn ich Glück habe und das ist ganz gut vorbestellt, dann kommt das eben auch schon auf diesen Seiten, wie jetzt zum Beispiel bei Thalia, taucht das unter den Vorbestelltiteln schon auf in der Übersicht, ohne dass ich da einen Platz dafür bekommen hätte. Ich habe am Anfang eigentlich meistens nur Plätze, die ich eben auch von Tolino bekomme, dass es in den Neuheiten ist, oder was auch sehr, sehr gut funktioniert, ist der Tipp der Woche. Da gibt es aber nur einen gibt es nur einen pro Woche, ja, den man eben belegen kann. Preisaktionen können sie mehr hergeben. Und deswegen bin ich da auch immer ganz, ganz rechtzeitig mit meinen Buchungen. Mhm. Dass sie mir diese Plätze dann auch zusprechen, liegt mit Sicherheit auch daran, dass ich absolut zuverlässig liefere. Ja. Also es kann natürlich sein, ich habe jetzt meine Plätze alle schon für das ganze Jahr. Mhm. Ja, 2 dieser Romane sind noch nicht geschrieben.
Ja.
Aber die wissen, die kriegen die ja von mir. Ja. Und mir hilft das auch, wenn ich schon weiß, wann ich diese Slots habe, diese Werbeslots, hilft mir dieser Druck, darüber haben wir uns ja auch schon unterhalten, Karin, es hilft mir dieser Druck ungemein zu schreiben. Es gibt Menschen, die können unter Druck gar nichts schreiben. Ich gehöre zu diesen Menschen, die der Druck muss eine gewisse Intensität erreichen, dass ich überhaupt mich dran setze.
Ja,
das bei mir auch so. Ich habe zum Beispiel momentan ein bisschen Zeit, muss aber einen Kurzkrimi erst Ende Februar abgeben. ich könnte den jetzt schreiben, aber der Leidensdruck ist noch nicht hoch genug. Und ich finde alles mögliche andere, was ich noch lieber machen könnte. Also das sind solche Sachen. Da ich weiß, dass ich unter Druck gut funktioniere und meistens wirklich on point bin, das muss ich mir auch keine Sorgen machen und weiß, es funktioniert dann auch.
Ja.
Ist ja auch eine Rechenaufgabe. Ne? Wir wissen ja, wie lang soll unser Roman ungefähr werden. Dann wissen wir, wie viele Wörter wir am Tag schreiben müssen. Und dann wissen wir auch, wir brauchen oder ich brauche meistens 4 Wochen fürs Lektorat und dann kommt ja noch das Korrektorat und dann kommt es aber eben auch schon raus.
Ja, das finde ich auch spannend. Wenn du jetzt einen Tipp geben könntest, also den Königs- oder Königinnen in deinem Fall Tipp für Menschen, die überlegen, lohnt es sich für mich oder könnte es sich lohnen, auf Tolino zu setzen, was würdest du diesen Personen raten?
Naja, vor allen Dingen halt auch zu gucken, ob ihr Repertoire zu nicht nur Tolino passt, sondern eben auch zu den Plattformen der Tolino Allianz. Also größte davon ist ja Thalia. Also es schadet ja nicht mal zu gucken, wer ist da in den Top 100 allgemein bei den E-Books und in den Romanen, in den Liebesromanen und so weiter und so fort. Und wie sehen die Cover aus? Wie sind dann, ne, könnte ich sowas schreiben? Wie sind die Klappentexte? Also ich würde mal so sagen, die Klappentexte, das ist halt auch einfach eine Sache, die ungemein wichtig ist. Das darf nicht vernachlässigt werden.
Ja.
Also diese allererste Kaufentscheidung, dass man, und das mag sein, dass es bei Tolino eben einfach auch anders ist, als es wieder bei Amazon ist, ne? Dass man da mal guckt, was läuft denn da gut, sich zu orientieren. Also so habe ich es zumindest damals gemacht. Also mein Eindruck war damals, vor 10 Jahren war das ja schon oder noch länger, dass Insel, also Romane, die an der Nordsee spielen, besonders gut laufen.
Okay.
Deswegen habe ich da diesen ersten genommen und das ist auch immer noch so. Also schon für den Markt auch mitschreiben. Mhm. Das hören manche natürlich überhaupt nicht gerne, weil klar, man entscheidet sich ja eigentlich für Self-Publishing, weil man machen möchte, was man will. Aber wenn man jetzt ein absolutes Nischen-Dings hat, also was weiß ich, wenn man über die Ureinwohner Amerikas schreibt und das Cover irgendwie eine Zeichnung ist oder sowas und dann noch so eine etwas altbackene Schrift da drauf, dann wirst du nirgendwo Erfolg haben damit. Da kann die Geschichte noch so gut sein. Es ist leider so.
Ja.
Also wir müssen uns ein bisschen danach richten, was eigentlich auch gelesen wird. Das ist so mein Tipp. Und was kann ich davon, was interessiert mich? Weil ohne Interesse was zu schreiben, wird ja auch nicht funktionieren.
Nee, das stimmt.
Also man braucht ja Adrenalin beim Schreiben, weil man ja selber erfahren möchte, was passiert. Da sind wir ja ähnlich, Karin. Also ich habe einmal einen Roman für einen Agenten von vorne bis hinten durchplotten müssen und ich habe den Roman niemals geschrieben, weil ich danach kein Interesse mehr daran hatte. Ja. Ja, also das wurde mir regelrecht ausgetrieben. Also ich brauche da meine Spannung, um zu wissen, was als nächstes passiert. Aber trotzdem ist es, also Recherche zu betreiben, ist sicherlich ein guter Tipp. Und auch ein Newsletter aufzubauen, also seine Zielgruppe zu kennen.
Ja.
Wirklich, Leute, ihr müsst eure Zielgruppe kennen. Ihr müsst wissen, wer liest euch. Also bei mir ich bekomme E-Mails von Petras, Renates und auch diese Lars, da ist auch mal eine Nadine dabei, aber es ist doch Ü50 Publikum.
Ja,
was mich öfter wundert, weil ja auch meine Figuren immer noch ein bisschen jünger sind, aber mittlerweile sind sie alle fast 40, manchmal auch Ü40 oder auch schon Ü50. Und diese Zielgruppe ist eine Zielgruppe, die gerne auch Geld für Bücher ausgibt. Deswegen muss man sich immer so fürchterlich zieren, da teuer zu sein, nur weil man 4,99 oder 5,99 dafür nimmt. Im Gegensatz, diese Zielgruppe schätzt diesen Preis als wertig.
Ja.
Und alles, was günstiger ist, eben nicht. Und das ist so, dass wenn man sich mit dem Tolino beschäftigt, dann oder mit dem Tolino-Markt beschäftigt, muss man auch das mit reinnehmen ins Kalkül.
Auf jeden Fall. Sehr gut. Und das natürlich Serien oder Reihen zu schreiben, das ist, glaube ich, auch so die Basis mit Standalone-Titeln, ist es ja im Self-Publishing generell schwierig. Das muss man ja, einfach ganz offen so sagen. Also ich glaube, Reihen sind wirklich das Geheimnis, das Erfolgsgeheimnis schlechthin, und das gilt für alle Plattformen. Aber ja, sehr, sehr mutmachende und spannende Einblicke, liebe Stina. Ich glaube, da werden jetzt viele Leute mal drüber nachdenken. Ich glaube, ich werde selbst auch noch mal so, also gerade das Thema mit diesen Preisaktionen oder vielleicht sogar auch mal mit Gratisaktionen. Also liebe Zuhörerinnen und Hörer, vielleicht kommt demnächst mal, gibt's mal ein Megaschnäppchen auch von mir. Ich werde das auch mal ausprobieren und dann berichten, ob das Stina Jensen Modell auch für Charlotte McGregor funktioniert.
Ich drücke die Daumen.
So. Ja, vielen Dank. Aber genau, jetzt haben wir doch noch was.
Richtig, und deswegen drücke ich jetzt hier auf einen Knopf.
Ja.
Book Blind Date. Die Blindverkostung für Bücher.
Ich habe munkeln hören, dass du was vorbereitet hast für uns.
Richtig.
Ja, ich würde euch gerne eines der Bücher vorstellen, die mich sehr, sehr berührt haben, als ich sie gelesen habe. Okay. Ich habe mir da jetzt einen Klappentext rausgesucht und auch eine kurze Lesestelle. Das geht aber relativ schnell. Ich lese sehr, sehr viel auf Englisch, habe auch dieses Buch auf Englisch gelesen. Aber ich habe es jetzt natürlich auf Deutsch für euch. Und ja, lese ich einfach mal den Klappentext,
ja,
oder?
Lies ihn mal.
Ja. Stell dir vor, auf dem Weg ins Jenseits gäbe es eine riesige Bibliothek, gefüllt mit all den Leben, die du hättest führen können. Alles, was du jemals bereut hast, könntest du ungeschehen machen. Genau dort findet sich Nora Seed wieder, nachdem sie aus lauter Verzweiflung beschlossen hat, sich das Leben zu nehmen. An diesem Ort zwischen Raum und Zeit, an dem die Uhrzeiger immer auf Mitternacht stehen, hat sie plötzlich die Möglichkeit, all das zu ändern, was sie aus der Bahn geworfen hat. Aber kann man in einem anderen Leben glücklich werden, wenn man weiß, dass es nicht das eigene ist? Ja, dieser wirklich zauberhafte Roman, der erzählt davon, dass uns selbst Entscheidungen, die wir später bereuen, zu den Menschen machen, die wir heute sind. Mhm. Und deswegen ging dieser Roman auch mir so wahnsinnig rein, weil wir ja alle schon an Momenten in unserem Leben gestanden haben, an denen wir uns entscheiden mussten, in welche Richtung wir weitergehen. Und das, das macht dieser Roman wirklich wunderbar.
Mhm. Mir schwebt vage was im Kopf rum, aber ich komme nicht auf den Titel und erst recht nicht auf die Autorin.
Also ich habe einen Verdacht, aber ich will jetzt noch nicht rausposaunen, weil ich fände das schön, wenn du noch ein, zwei Absätze vielleicht vorliest oder auch erstmal erzählst, wie das Cover denn aussieht.
Ah ja, das Cover, auf dem Cover ist ein Haus zu sehen, von dem das Dach offen ist.
Mhm.
Und es ist eine relativ dunkle Umgebung mit Sternenhimmel.
Ist da auch eine Katze drauf?
Ja.
Aber ich sag's noch nicht.
Doch,
gut, dann
Karin, aber ja. Achso, ja, nee, du darfst uns gerne erst noch ein kleines bisschen was draus vorlesen, wenn du möchtest, ja.
Das ist nur der erste Absatz, also beziehungsweise die ersten drei. So. 27 Stunden bevor sie beschloss zu sterben, saß Nora Seed auf ihrem schäbigen Sofa, scrollte sich durch die glücklichen Leben anderer Menschen und wartete darauf, dass irgendetwas passierte. Und dann, vollkommen unerwartet, passierte tatsächlich etwas. Es läutete aus unerfindlichen Gründen an der Wohnungstür. Einen Moment überlegte sie, ob sie überhaupt aufmachen sollte. Schließlich war sie schon bettfertig, obwohl es erst 9 Uhr abends war. Sie fand ihr übergroßes Eco-Warrior-Shirt und ihre karierte Pyjama-Hose peinlich. Ja. So.
Also ich finde, es klingt sehr nach Matt Haig, die Mitternachtsbibliothek.
Mhm. Ah, okay.
Genau.
Ja. Das passt ja, wo die Zeiger immer auf Mitternacht stehen und es ist eine Bibliothek. Mhm. Super, ja, natürlich.
Genau, es war eigentlich schon im Klappentext verborgen, aber es ist wirklich, also ich habe von diesem Roman ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Aber es ist ein sehr, sehr philosophischer und gleichzeitig so nah, ja, so fast actionreich, obwohl gar nicht, dadurch, dass ja so viel passiert in Nora Seeds Träumen, dass sie so viele Leben auf einmal ausprobieren kann in ihren Träumen, beziehungsweise es ist eigentlich kein Traum, ne? Das möchte ich jetzt aber nicht spoilern. Aber dieses Buch hat mich wirklich nachhaltig beschäftigt, weil es einem einfach mal wieder zeigt, dass wir ja nur dieses eine Leben haben und dass wir uns auch umentscheiden können und nicht verharren müssen in einer für uns unerträglichen Situation, was ja, glaube ich, viele Menschen tun. Und wenn man die Möglichkeit hat, in seinem Leben nochmal den Hebel rumzureißen, so ist dieses Buch wirklich die reinste Gebrauchsanweisung. Also es ist wirklich ganz, ganz toll.
Wow,
sehr gut.
Das hört sich nach einem prima Schlusswort an, oder?
Ich finde auch, vielen Dank für diesen wunderbaren Buchtipp. Es ist schon in auf meinem Reader gelandet, während wir jetzt sprachen.
Ach toll.
Und ich freue mich total auf die Lektüre. Ich hatte davon schon gehört, aber wie es ja oft so ist, dass man manche Bücher dann, die klingen dann toll, man hört es in irgendwie einem Podcast oder man liest darüber oder sonst was und schon hat man es wieder irgendwie, weil tausend andere Sachen dazwischen gekommen sind.
Nix
und dann
geht über eine persönliche Empfehlung.
Ja, genau. Mhm. Und deswegen werde ich das jetzt bei allernächster Gelegenheit, also sobald mein aktuelles Buch zu Ende ist, werde ich die Mitternachtsbibliothek lesen, beziehungsweise ich habe es mir auch auf Englisch geholt, aber da heißt The Midnight Library, ist jetzt auch kein wahnsinnig originell anderer Titel, ist das Gleiche. Ja. Ja, dann vielen, vielen Dank, liebe Stina, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Ja,
und deine,
ich danke auch.
Sehr, sehr gerne und ich danke euch.
Ausgeplaudert hast. Wir werden jetzt das Stina Jensen Tolino Blueprint ausprobieren.
Ja, aber sowas von. Ich bin quasi schon am Start, aber dazu müsste ich mir, glaube ich, erstmal noch eine Backlist anlegen. Ihr Lieben, ich glaube, das war's.
Das war's für heute. Bis bald und in 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss. Dankeschön.
Bitte, bitte.